Kröpfelfam, Ausgabe Nummer 310. Wir schreiben den 24. Jänner 2014. Mein Gast heute Abend ist ein weiteres Mal Professor Bernd Senf. Freue mich sehr. Und es geht um die Krise eines Weltgeldes. Nach den Cropcom gibt es heute wieder jener Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, www.cropfm.at. Einfach einsteigen, Fragen reintippen und ich gehe dann vor allem im zweiten Teil der Sendung sehr gern drauf ein. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis abonnieren von der Startseite aus. Gratis, so wie alles auf dieser Website. Man kann mir auch sehr gerne mailen, beziehungsweise mir mailen. Und leider dauert das mit der Beantwortung meistens ein bisschen. Und manchmal übersehe ich natürlich dann auch ein Mail oder es rutscht dann irgendwie durch. Also sorry. Wenn ich irgendwas zu sagen habe, dann kommt eigentlich von mir immer eine Antwort, kann aber Monate dauern oft. Leute wundern sich dann immer. Das Ganze gibt es auch als Podcast und es gibt ein Archiv, in dem alle bisherigen Ausgaben, fast alle, als Real Audio und vor allem als MP3 zum Download bereitstehen. Einzelne Beiträge in diesem Archiv kann man auch verlinken, wenn man darauf hinweisen möchte, in Mails, Foren oder wo auch immer. Ein Forum eigens für diese Sendung gibt es auch, betreut von Valador, Unarmed und Wingman. Und auch zur heutigen Sendung gibt es wieder einen Thread, wo man sich dann weiter austauschen kann. Das Eröffnungsbild des Reigens der Sendungen für 2014 ist wieder mal gelungen, wie immer. Matthias Töpfer, in God we trust. Ja, und wenn man sich anschaut, wie diese Währungen so aufgestellt sind, dann ist das vielleicht das Einzige, auf das man noch hoffen kann. Die Luxus-CD ist endlich erschienen. Sie heißt zwar nicht, wie ursprünglich geplant, A Million Watts of Pure Emotion, sondern Nothing to See Here, was für eine Audio-CD natürlich auf jeden Fall zutrifft. Und man kann sie sich gratis anhören, in sehr guter Qualität, auf Bandcamp. Rechts oben auf der Startseite findet man dann den Link. Dann kann man gleich direkt eigentlich von dort aus da reinhören. Ja, und wenn sie einem gefällt, kann man sie gegen 7 Euro sind das, glaube ich, herunterladen in unkomprimierten Audio-Files, freuen wir uns natürlich und wünsche auf jeden Fall viel Spaß damit und auszugsweise ist der immer wieder hier auf Sendung auch zu hören, zu sehen, eben nicht. Ja, und natürlich gibt es auch Spenden, die man dieser Sendung zukommen lassen kann, geht als PayPal oder als Überweisung. Großes Danke an alle, die das schon getan haben. Gehostet wirst die ganze Chose von Fetznetz, fetznetz.de, der Host, oder IT, Entschuldigung, fetznetz.it, der Host von CropFM. Und das Radioprogramm natürlich wird ausgestrahlt terrestrisch auf Radio Helsinki und da musste ich jetzt die Übertragung des diesjährigen Akademikerballs bzw. der Proteste unterbrechen, vormals WKR-Ball. Es gibt auch auf der Clip-Sektion ein Interview, das schon ein paar Jahre alt ist. hat schon eine gewisse Tradition leider und heuer ist ja da die halbe Innenstadt abgesperrt und so weiter und so fort. Ja, der TTIP, Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft, auch da wird es, denke ich mal, bald Proteste geben, sollte jemals rauskommen, was da eigentlich wirklich verhandelt wird. Weitgehend abgeschirmt von der kritischen Öffentlichkeit verhandeln EU-Kommission und US-Regierung derzeit die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft, abgekürzt TTIP, gab es früher schon mal unter dem Kürzel MAI, ähnlich furchtbar wie dieser Vorschlag. ATTAC, eine internationale Bewegung, die sich für eine demokratische und gerechte Gestaltung der globalen Wirtschaft einsetzt, fordert einen sofortigen Verhandlungsstopp und die EU erbittet sich zumindest eine Gesprächspause, wie am vergangenen Mittwoch im Tagesspiegel und anderen Zeitungen berichtet wurde. Einen Zusammenhang mit der Spee-Affäre soll es offiziell aber nicht geben. Warum eigentlich nicht? US-Finanzminister warnt vor Zahlungsunfähigkeit im Februar. Wieder einmal könnte man einwerfen, das hatten wir schon mal. Im Herbst letzten Jahres nämlich, da gab es ja endloses Tauziehen um einen Stillstand großer Teile der US-Regierung. Und ohne eine erneute Anhebung der Schuldenobergrenze droht der US-Regierung im kommenden Monat erneut die Zahlungsunfähigkeit mit möglichen schwerwiegenden Folgen für die Weltwirtschaft. Es wird wieder mal spannend. Ebenfalls auf die Welt erschienen ein Artikel, die ganze Wahrheit über das Gold der Bundesbank. 300 Tonnen Gold sollen aus dem Keller der Federal Reserve in New York nach Deutschland geholt werden. Daneben übrigens auch aus Frankreich und ich glaube England. Doch unlängst wurde bekannt, dass erst 5 Tonnen tatsächlich angekommen sind. Warum das alles so schwierig ist, werden wir versuchen im heutigen Interview zu klären mit Bernd Senf, neben vielen, vielen anderen Dingen. Rund um den Dollar, rund um diese ganze Krise und die seltsamsten Zusammenhänge, die es da gibt. Und natürlich auch eben mit dem Gold und dem Goldpreis etc. Ja, alle zitierten News finden sich natürlich auf der Startseite, neben vielen, vielen anderen News, die mehr oder weniger tagesaktuell sind. Manchmal gibt es zwei, manchmal keine. Aber wann immer ich was Interessantes sehe, poste ich das eigentlich dort. Ja, und hier geht's gleich weiter mit Professor Bernd Senf nach einer kurzen Pause und der Weltwährung in der Krise. We'll be right back. Professor Bernd Senf, geboren 1944, lehrte von 1973 bis März 2009 als Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule für Wirtschaft FHW Berlin. Und er ist wohl ein idealer Gast, um diese sehr komplexe Thematik heute aufzuarbeiten. Schönen guten Abend, Herr Senf.
Guten Abend.
Können Sie mich gut hören?
Ja, die Stimme ist sehr leise hier.
Ja, ein bisschen kann ich nachregeln. So, geht's besser?
Naja, wir versuchen
es. Wir werden es versuchen, es wird hinhauen. Okay, ja, ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch führen können über den Dollar, über die Dollarkrise, von der immer wieder gesprochen wird. Aber die wenigsten verstehen eigentlich so wirklich die Zusammenhänge, die da ins Spiel kommen, warum wir eigentlich eine Dollarkrise haben, warum wir überhaupt eigentlich diese Abhängigkeit vom Dollar, also wenn Amerika kurz mal hustet, dann kriegt eigentlich die ganze Welt die Grippe. Warum eigentlich die ganze Welt zittert, wenn die Schuldenobergrenze in den USA nicht angehoben werden kann. Ja, und so weiter und so fort. Das zieht ja unglaublichste Kreise bis hin zum Goldkurs natürlich. Gold wird ja auch in Dollar gehandelt. Und es gibt ja einige auch Vorträge von Ihnen, die im Netz bereits man sich ansehen kann. Wir werden da heute ein bisschen auf das aufbauen. Das heißt, wir werden jetzt nicht bei Null beginnen, sondern auch ein bisschen versuchen, das aktuell hier zu behandeln und zu betrachten. Ja, wenn wir jetzt mal so reinstarten in dieses Thema, wo fängt man da eigentlich an?
Ich würde sagen oder vorschlagen bei dem historischen Datum 23. Dezember 1913, das hat sich ja jetzt vor kurzem zum 100. Male gejährt, nämlich das ist das Datum, wo der amerikanische Kongress die Gründung der US-Notenbank beschlossen hat, also des sogenannten Federal Reserve System, abgekürzt FED. Und das ist ein Meilenstein gewesen in der nicht nur amerikanischen Geldgeschichte, sondern bezogen auf das Weltfinanzsystem. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir da vielleicht mal auf die Vorgeschichte ein Stück eingehen und dann gucken, wie es sich weiterentwickelt im Gespräch.
Ja, bin ich sehr einverstanden mit. Also 1913, wir sind ungefähr jetzt, ich glaube, 23. November vorigen Jahres, also ein bisschen über 100 Jahre.
Dezember,
Entschuldigung, ja. Genau, also einen Tag vor Weihnachten, tolles Vorweihnachtsgeschenk. Ein bisschen über 100 Jahre, eigentlich am Fuße des Ersten Weltkrieges, auch recht interessant, auch nicht völlig zufällig. Was passierte da?
Das hatte eine kürzere Vorgeschichte, nämlich 1910 gab es ein ganz merkwürdiges Treffen auf Jekyll Island, das ist eine private Insel eines der Finanzmagnaten, und dort zu diesem Treffen kamen eben einige aus der Finanzwelt zusammen. Morgan, Rothschild, Rockefeller, Warburg und Kuhn Loeb, das sind ja quasi Finanzdynastien damals schon gewesen, und deren hohe Vertreter trafen sich auf Jekyll Island unter strengster Geheimhaltung und man kann fast sagen auch unter bewusster Tarnung und Täuschung. Denn es waren schon ein paar Journalisten aufmerksam geworden, was sich denn da für eine Prominenz aus der Finanzelite zusammenfindet und aus welchem Anlass. Und die offizielle Antwort war dann, man würde sich zu einer Entenjagd treffen. Und man hat die Teilnehmer dann tatsächlich in Kleidung gepackt und einen Hut aufgesetzt und ein Gewehr umhängen lassen, sodass sie aussahen wie Entenjäger. Aber worum es ging, war etwas ganz anderes, nämlich ein Konzept zu entwickeln und sich darauf zu einigen, zur Gründung eben einer Notenbank, einer US-Notenbank, die den Anschein erwecken sollte, federal, also bundesstaatlich, also dadurch auch staatlich zu sein, die aber tatsächlich im Wesentlichen in privaten Händen war, und zwar von Anfang an. Das ist schon bezeichnend. Alleine schon der Name lässt ganz anderes vermuten, als das, was tatsächlich dort dann auf den Weg gebracht wurde.
Und dem voraus gingen ja etliche Versuche, sage ich mal, eine Notenbank in privater Hand zu etablieren, die aber dann alle irgendwie dann wieder schief gingen, ne? Oder also gestoppt wurden.
Es gab ein langes Tauziehen, kann man schon sagen, in der amerikanischen Geldgeschichte, um dieses Privileg der Herausgabe von Noten oder von Geld, zunächst mal können wir uns das vorstellen als Papiergeld. Und das ging im Grunde schon los, bevor die Vereinigten Staaten gegründet wurden, also mit der Unabhängigkeit von Großbritannien. Da gab es ja vorher die britischen Kolonien in Nordamerika und die waren in Abhängigkeit vom britischen Pfund und dem ganzen Geldsystem, was dem auch zugrunde lag, also verbunden mit Zins und Zinseszins und verschiedenen anderen problematischen Aspekten. Und wir haben ja an anderer Stelle schon mal über die Dynamik des Zinseszinses ausführlich hier auch in einer der Sendungen gesprochen. Da lässt sich ja ganz allgemein sagen, dass ein solches System immer wieder zu Wirtschaftskrisen treibt nach ein paar Jahrzehnten und zu Zusammenbrüchen. Und die amerikanischen Kolonien wollten sich seinerzeit aus dieser Abhängigkeit und auch aus diesem destruktiven Verlauf herauslösen und haben dann ihr eigenes Geld, also ihr eigenes staatliches Geld rausgebracht und insoweit währungsmäßig sich von der britischen Herrschaft gelöst und konnten tatsächlich diesen Krisentendenzen auf die Art und Weise entgehen. Es konnten öffentliche Aufgaben finanziert werden, was vorher in dem Maße überhaupt nicht möglich war. Und das war so erfolgreich, dass es der britischen Kolonialmacht ein Dorn im Auge war und sie alle Hebel in Bewegung setzte, um diese erfolgreiche andere Art der Geldschöpfung in öffentlicher Hand, um die also wieder zurückzudrehen und die Kolonien wieder in Abhängigkeit vom britischen Pfund und dem Zinssystem zu bringen. Und das sehen ja manche Geldhistoriker als den eigentlichen Auslöser dann der sich verschärfenden Auflehnung der Kolonien gegen die britische Kolonialmacht. Also weil dann wieder Krisen eintraten, weil dann der Staat sich wieder verschuldete, überschuldete, so und so viele Ausgaben nicht mehr finanziert werden konnten. Und dann hat es irgendwann mal gereicht und das sind ja dann die Befreiungskriege gewesen, die dann einmündeten in die nicht nur Unabhängigkeitserklärung, sondern dann auch in die Unabhängigkeit und in die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika.
Es hat jetzt jemand im Chat die Bemerkung gemacht, kurz jetzt auch zurück wieder zur Fed, dass dieser Vertrag nur 99 Jahre gegelten hätte. Ist da irgendwas dran?
Das ist mir nicht bekannt.
Okay. Ich habe das auch schon mal gehört, dass irgendwie so 1913 der Vertrag der Fed ausläuft und schon allein deshalb dann die große Katastrophe naht, aber okay.
Ja, jedenfalls nach Gründung der Vereinigten Staaten gab es dann immer wieder ein Ringen um die Ausgestaltung einer Notenbank und es war zeitweise in öffentlicher Hand, also die sogenannte Geldschöpfung, das Geld in Umlauf bringen und die Geldmenge zu steuern. Und dann ging es wieder in private Hand, also in die Hand eines privaten Bankensystems über. Das ist sehr ausführlich dokumentiert worden in einem umfänglichen Buch von Stephen Zarlenga, was er vor vielleicht 20 Jahren rausgebracht hat, Der Mythos vom Geld, die Geschichte der Macht. Der Stephen Zarlenga hat mittlerweile auch in den USA ein Institut gegründet, AMI oder AMI, American Monetary Institute. Und für diejenigen, die Englisch lesen können, würde ich auf diese Website verweisen, denn da ist ganz viel zusammengetragen, also über das Buch hinaus, was ich gerade erwähnt hatte. Jedenfalls war die Frage, wer hat die Kompetenz der Geldschöpfung und der Geldmengensteuerung? Ein hochpolitisches Thema. Das hat auch die Präsidentschaftswahlkämpfe lange Zeit immer wieder geprägt. Und umso erstaunlicher ist es, nachdem dann die FED gegründet war, also 1913 dieser Beschluss gefasst wurde, danach ist das überhaupt nicht mehr meines Wissens zum großen Thema geworden. Man hat einfach das als Gegebenheit hingenommen, auch in den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen. Da wurde, also soweit ich das überblicke, nicht hinterfragt, wer ist denn eigentlich die FED? Wer hat den Einfluss darauf? Sondern man ging irgendwie wie selbstverständlich davon aus, das wird schon eine öffentliche, irgendwie eine staatliche Institution sein. Und man hatte bei der Konstruktion ja auch darauf geachtet, dass der Anschein erweckt wird, nicht nur im Namen, sondern auch, dass die Besoldungstarife der FED-Angestellten an die öffentliche Besoldung angelehnt wurden und dass der Präsident den Chef der FED jeweils ernennt. Was allerdings nicht erwähnt wurde, war, dass die FED ihm vorher erstmal eine Liste von möglichen Kandidaten vorgelegt hat. Also im Grunde ist auch der Präsident da nicht wirklich autonom. Und so ist also wie selbstverständlich bei den meisten, auch Wirtschaftsstudenten und sogar Professoren und Professorinnen und dann bei den Journalisten, lange Zeit der Eindruck vorherrschend gewesen, die FED ist wohl eine staatliche Institution. Oftmals in der Berichterstattung, der Kommentierung, auch in den Wirtschaftsteilen der Zeitungen zum Beispiel, da geht das kunterbunt durcheinander, da ist mal von der FED und dann mal wieder von der Regierung die Rede, als hätte die Regierung Einfluss auf die Geldschöpfung. Aber das ist eine Irreführung gewesen, von Anfang an eine Irreführung. Und es gibt ein sehr aufschlussreiches Buch dazu, also auch zu diesen ganzen Täuschungsmanövern. Das ist das Buch von G. Edward Griffin mit dem Titel Die Kreatur von Jekyll Island. Und der Untertitel Die US-Notenbank Federal Reserve und so weiter. Dort findet man viele Details, mit welcher Akribie die Planer dieses Federal Reserve System wirklich darauf geachtet haben, dass das ganze Projekt möglichst gut getarnt wird.
Und ich habe das auch verlinkt, das Buch, also gleich unter dem Ankünder oder wenn man es auch aus dem Archiv hört, dann später findet sich da ein Link, falls man sich das genauer ansehen möchte oder bestellen möchte.
Ja. Nun hat ja die FED in ihrer mittlerweile 100-jährigen Geschichte immer wichtigen Einfluss gehabt. Aber ich nenne mal ein paar ganz markante Ereignisse oder Phasen. Das war ja 1929 der berühmte Börsenkrach von New York. Also an der Wall Street. Dem vorausgegangen waren Steigerungen, Kurssteigerungen an den Börsen, also ein Börsenfieber, was damals schon erstaunlich große Kreise erfasst hat, die vorher mit der Börse gar nicht groß was zu tun hatten. Aber es sprach sich rum, man kann in ganz kurzer Zeit ganz viel Geld machen, wenn man einsteigt, zum Beispiel in den Kauf von Aktien. Die Kurse steigen, die werden immer weiter steigen und dann hat man ja auch die Leute dazu verführt, Kredite aufzunehmen und zu vergleichen den Kreditzins mit dem, was sie an Spekulationsgewinnen zu erwarten haben Und da haben sich ganz viele dann auf kreditfinanzierte Aktienkäufe eingelassen. Es ist also das entstanden, was man Börsenfieber auch nennt. Und was ja dann jäh abbrach und umkippte, also an diesem berühmten Schwarzen Freitag, der ja eigentlich ein Donnerstag war, wo dann der Kurssturz eingeleitet wurde und in den folgenden Tagen und Wochen und Monaten immer dramatischere Ausmaße angenommen hat. Das mündete ja dann ein, erstmal in Bankenzusammenbrüche. Das wiederum hatte auch Auswirkungen sogar über die USA hinaus, nämlich die amerikanischen Banken hatten viele Kredite auch nach Europa vergeben, gerade in den 20er Jahren, das waren auch die sogenannten goldenen 20er. Da gab es auch eine kreditfinanzierte Wirtschaftsblüte dann auch in Deutschland, also das war ja die Zwischenkriegszeit. Und das Gold spielte dort auch eine gewisse Rolle, aber da will ich jetzt im Moment nicht näher drauf eingehen. Jedenfalls in dem Maße, wie die amerikanischen Banken selber vor dem Zusammenbruch bedroht waren, haben sie gesehen, wo können sie irgendwo noch Liquidität herholen und haben vergebene Kredite gekündigt, beziehungsweise nicht wie vorher gewohnheitsmäßig das geschehen war, nicht wieder verlängert. Kurzum, viel Geld wurde aus Europa abgezogen, zurück in die USA. Dadurch ist es in Europa und vor allen Dingen auch in Deutschland zu einem massiven Einbruch gekommen der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage nach Sozialprodukt. Und das wiederum hat dann eingeleitet die Tendenz in Richtung Deflation, in Richtung Firmenzusammenbrüche, Massenarbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Das Ganze war auch noch verstärkt, um es ganz kurz anzudeuten, mit diesen Rückflüssen von Geldern in die USA floss auch Gold aus zum Beispiel Deutschland ab in Richtung USA. Und es gab damals die sogenannte Goldkernwährung, wo ein festes Verhältnis gegeben war oder festgelegt worden war, nämlich zwischen der umlaufenden Geldmenge und dem Goldkern als teilweiser Deckung. Und das war ein Verhältnis von 3:1. Also wenn Gold abfloss, musste dann die Geldmenge um das Dreifache vermindert werden. Das ist so vergleichbar vielleicht mit einem schweren Unfall eines Menschen und einem erheblichen Blutverlust. Und wenn jetzt die erste Hilfe anrückt und die erste Maßnahme darin besteht, zusätzlich zu der abgeflossenen Menge von Blut nochmal das Dreifache dem Patienten abzuziehen, dann bricht der verständlicherweise völlig zusammen. Und so war es dann mit der Wirtschaft in Deutschland und auch anderen Teilen von Europa. Und das hat ja im Grunde den Weg geebnet in den Nationalsozialismus. Denn diese Katastrophe, der gegenüber auch die anderen Parteien der Weimarer Republik völlig hilflos waren, hat dann den Nazis großen Zulauf gebracht. Und sie sind ja nicht per Militärputsch an die Macht gekommen, sondern erstmal ja über demokratische Wahlen, ehe sie die Demokratie zerschlagen haben. Ich erwähne das deswegen hier mit so ein paar Stichworten, um anzudeuten, dass es enorme Auswirkungen hat, ob ein Geldsystem und ein nationales und dann auch nochmal auf höherer Ebene ein internationales Währungssystem einigermaßen störungsfrei funktioniert oder ob es in tiefe Krisen gerät und vor dem Hintergrund das dann auch überschlägt auf die Realwirtschaft, auf internationale Prozesse und so weiter und so fort. Und all das, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, all das ist unter dem Regime der FED ja zustande gekommen. Und erst später ist mehr und mehr aufgearbeitet worden, dass die FED einen erheblichen Anteil daran gehabt hat, die Spekulation, das Spekulationsfieber im Vorfeld des Schwarzen Freitags zu füttern, also mit Geldschöpfung aus dem Nichts anzuheizen, regelrecht anzuheizen. Und wenn dann es zum Umkippen kommt und es muss eine solche Entwicklung an irgendeinen Punkt kommen, wo es dann umkippt und die Kurse abstürzen, dann ist das nur die Folge und die unausbleibliche Folge der vorangegangenen Aufblähung der Geldmenge und des Anheizens der Spekulation.
Aber ich sehe da auch eine sehr beängstigende Parallele zur heutigen Zeit. Wir haben Zinsen nahe bei Null und die Börsenkurse schießen in die Höhe.
Ja.
Ich nehme an, doch auch größtenteils befeuert von der Möglichkeit, sich mit quasi fast 0% zu finanzieren und das dann in irgendwelche Aktien zu stecken, die dann natürlich in die Höhe schießen und dann steigt man halt aus und macht einen Gewinn. Und den Schaden haben dann die, die dann auf den Zug aufspringen.
Ja, ich meine, deswegen erzähle ich das ja auch über die 30er Jahre, weil da ganz viele Parallelen und Analogien sind zu dem gegenwärtigen Geschehen oder zu dem vor 2008, der Zuspitzung der neuen Weltfinanzkrise. Aber ich will nochmal zurückkommen auf die 30er Jahre. Es gibt übrigens einen hervorragenden Spielfilm von 1968 mit Kurt Jürgens. Der ist unter YouTube auch im Internet zu finden und der heißt Der Schwarze Freitag. Das ist fast ein Dokumentarfilm, obwohl er als Spielfilm aufgemacht ist. Und dort wird das auf so eindrucksvolle Art dargestellt, was es auf sich hat mit diesem Börsenfieber und wie es dann zusammengebrochen ist. Und dann eben auch eine Kommission damals einberufen wurde. Die wird mit Namen in dem Film nicht genannt, aber ich nenne mal den Namen, und zwar Pecora-Kommission. Das war also unter Präsident Roosevelt. Anfang der 30er Jahre wurde diese Kommission eingesetzt, um rauszuarbeiten, aufzuarbeiten, was waren denn eigentlich die Gründe für diesen Börsencrash und alles, was danach kam. Wie konnte es überhaupt dazu kommen? Und diese Kommission hat ganz erstaunlich, also aus heutiger Sicht erstaunlich, dann einige wesentliche Problempunkte auch aufgedeckt und aufgezeigt. Und unter anderem war das die Vermengung von Bankgeschäften, also Kredite für die Realwirtschaft zu vergeben, was ja ganz wichtig ist, um Investitionen zu finanzieren und so weiter. Die Vermengung dieser Funktion mit einer ganz anderen Funktion, nämlich mit den Geldern an den spekulativen Finanzmärkten zu spekulieren. Und diese Vermengung wurde als großes Problem erkannt und es wurden sogar gesetzgeberische Konsequenzen daraus gezogen. Man hat in den USA daraufhin ein sogenanntes Trennbankensystem eingeführt. Strikte Trennung. Und zwar sowohl begrifflich als auch institutionell zwischen den Kreditgeschäften für die Realwirtschaft und den spekulativen Geschäften an den spekulativen Finanzmärkten. Letztere mussten in ihrem Risiko vollgetragen werden von den Spielern. Also das ging seither, seit 1933 nicht, dass die Banken mit irgendwelchen Geldern, die sie zum Beispiel auch noch von den Bankkunden anvertraut bekommen haben und zusätzlich noch selber aus dem Nichts schöpfen können, dann in dieses globale Spielcasino sich begeben. Die Spekulationsbanken, die wir heute perverserweise Investmentbanken nennen, während sie ja gar nicht investieren, sondern genau das Gegenteil tun. Diese spekulativen Banken mussten voll haften, wenn die Wette daneben ging. Und das beschränkt natürlich dann auch das Volumen der Spekulation. Und dieses Gesetz mit dem Namen Glass-Steagall, das waren die Namen von zwei Kongressabgeordneten, die da federführend waren sozusagen. Also Glass-Steagall Act, so hieß dieses Gesetz. Das war jahrzehntelang gültig und ist erst 1999, also nach 66 Jahren, wieder aufgehoben worden, und zwar ohne, dass da irgendeine breitere öffentliche Diskussion stattgefunden hatte. Das war gerade in der Zeit, wo der Clinton da mit der Monica Lewinsky eine Sexaffäre zugange war. Da wurde sogar sozusagen die ganze Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf dieses Thema gelenkt. Und in dieser Zeit wurde dieses Glass-Steagall-Gesetz ausgehebelt. Das heißt auch, die Trennung dieser zwei Bankenbereiche und Funktionen wurde aufgehoben. Sie wurden wieder miteinander vermengt. Und das kann man auch anders und bildlich ausdrücken. Es wurden quasi die Schleusen geöffnet, um die internationalen und überwiegend spekulativen Finanzmärkte mit immer mehr Geld zu fluten. Mit Geld, was aus bestimmten Gründen der Realwirtschaft entzogen wurde, weil man da überhaupt nicht so einen großen Reibach und Rendite machen konnte. Und was zusätzlich, und jetzt bin ich wieder bei der Fed, zusätzlich geschaffen und geschöpft wurde aus dem Nichts. Und das ist dann diese Politik, die wir ja in den letzten 10, 15 Jahren hier mitbekommen haben, die dann auch wieder verklausuliert wird. Eigentlich hätte man sagen müssen, jetzt dreht die Fed den Geldhahn auf bis zum geht nicht mehr. Schon unter Alan Greenspan als Chef der Fed, dann auch unter Ben Bernanke. Der Geldhahn wurde aufgedreht bis zum Geld, geht nicht mehr. Wie hat man das genannt? Quantitative Easing, quantitative Erleichterung. Ja, fragt sich nur für wen, was da erleichtert wurde. Und dann hat man das abgekürzt, QE, QE. Und dann hat man die erste Phase des Geldaufdrehens, also des Geldhahnaufdrehens, genannt QE1, und dann kam ein QE2 und dann kam ein QE3. Also ich erwähne das deswegen, weil hier auch wieder ganz bewusst Begriffe und Verklausulierungen geschaffen wurden, ganz offensichtlich mit der Intention, dass der normale Bürger da und die Bürgerin da nicht durchblicken und irgendwo sagen, na, das verstehen nur die Finanzexperten. Jedenfalls ist also erneut nach Aufhebung von Glass-Steagall erneut etwas auf den Weg gebracht worden, was eben wirklich sehr stark erinnert an diese Spekulation vor 1929. Nur mit dem Unterschied, dass mittlerweile hier die sogenannten Finanzprodukte da in erfinderischer Weise immer weiter entwickelt wurden, immer undurchsichtiger wurden. Es war ja nicht einfach dann ein Kauf von Aktien oder ein Kauf von oder ein Handeln von Staatsanleihen, sondern dann gab es alle möglichen Wetten auf die Entwicklung der Kurse von Devisen und von Aktien und von Rohstoffen und von sonst was. Die Experten selber gucken da kaum noch durch bei diesen sogenannten Finanzinnovationen. Und die hat man ja dann von Seiten der Banken und der Investmentfonds und was es da alles gibt und Hedgefonds, hat man ja dann auch den normalen Bürgern angedreht und ihnen das Blaue vom Himmel herunter versprochen an tollen Chancen und tollen Renditen und so weiter. Ja, und den Rest kennen wir ja dann, nachdem dieses Börsenfieber dann umkippte 2008 in die Finanzkrise, war wieder im Prinzip ein ähnliches Muster wie schon 1929 und folgende Jahre. in beiden Großereignissen, in beiden Katastrophen, kann man ja sagen, war die Fed federführend. Ach, das kommt mir jetzt zum ersten Mal. Fed, federführend. Ja. F-E-D, ja. Mir kam schon mal ein anderes Wortspiel. Warum heißt die Fed Fed? To feed Fed Fed heißt füttern. Und mit ihrer Art der Geldschöpfung hat sie 29 und hat sie eben jetzt in jüngerer Zeit auch und tut das schon wieder oder immer noch, die Spekulation in einer Weise gefüttert, dass sich dort unglaubliche Spannungen aufbauen. Und auch wenn die Börsianer mit jeder Kurssteigerung am DAX und Dow Jones und sonst wo dann immer in Jubel ausbrechen und die Sektkorken knallen, wenn schon wieder irgendeine Marke erreicht und überschritten wurde. Es ist erneut ein enormes Gefahrenpotenzial, dass diese Spekulationsblasen wiederum platzen mit dramatischen Auswirkungen letztendlich dann weltweit.
Ja, die Frage ist, wann wir endlich mal fed up sind, ne?
Also ja, wann wir mal fed up sind, weil wir die Nase voll haben von der Fed. Und wie gesagt, das ist so ungefähr 100 Jahre oder sagen wir mal 90 Jahre überhaupt nicht hinterfragt worden, was die Fed eigentlich ist. Wer ist das? Wer steckt dahinter? Wer hat Einfluss darauf? Und das ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Umso wichtiger sind eben diese Bücher und Recherchen, die das mehr und mehr aufgedeckt haben. Einiges hatte ich ja schon genannt. Ich will noch einiges hinzufügen. Es hat schon vor, ich denke mal, 15 Jahren ein hervorragendes Video gegeben, und das gibt es immer noch im Internet und unter YouTube, herausgebracht von einem Amerikaner namens Bill Still. Bill Still. Und das erste Video hieß The Money Masters, also die Geldmeister. How international bankers made got control of America. So ähnlich heißt der Untertitel. Eine hervorragende, auch historisch aufgearbeitete Dokumentation über die Rolle der Fed. Und wenn man diesen Namen Bill Still mal in eine Suchmaschine eingibt, wird man noch verschiedene andere Veröffentlichungen von ihm finden. Unter anderem eins, wo es geht um den Zauberer von Oz. Das ist eigentlich ein in Amerika ganz bekanntes Märchen, was man aber deuten kann als Verklausulierung, als symbolische Darstellung der Gefahren, die auf die USA zukommen würden, wenn die Geldschöpfung in private Hand kommt. Das ist entschlüsselt worden, und darüber hat der Bill Still auch einen hervorragenden Dokumentarfilm gemacht, also indem er das Märchen sozusagen in die Realität der Geldgeschichte übersetzt. Und der neueste Film von ihm, der ist noch nicht meines Wissens in den Kinos oder auch nicht im Internet, aber kurz davor. Der heißt Jekyll Island, und das wird vermutlich wieder sehr gut dokumentiert sein.
Ja, jetzt nach der Krise und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja da, glaube ich, den nächsten markanten Punkt in diesem Krimi.
Also ich spreche jetzt auf
Bretton. Ja, 44, ne, Bretton Woods.
Da würde ich auch gleich gerne drauf eingehen, aber vielleicht vorher auch noch ein kurzer Hinweis auf einen unermüdlichen Mahner, so kann man es schon nennen, in Sachen Fed und der Problematik der Fed und in Sachen auch der Dollar-Hegemonie, also der Vorherrschaft des US-amerikanischen Dollars. Das nehme ich zunächst mal nur als Stichwort. Und worauf ich mich beziehe, ist Ron Paul, ein jahrzehntelanger Kongressabgeordneter, der sogar bei den Präsidentschaftswahlen immer wieder auch kandidiert hat als einer der möglichen Kandidaten. Er ist aber nie ganz durchgekommen. Aber er hat sich immer wieder zum Thema gemacht, diese Fragwürdigkeit der Rolle der Fed und, wie gesagt, dieser Dollarhegemonie. Und er hat eine ganz mutige Rede gehalten im amerikanischen Kongress, das war 2006, mit dem Titel „Das Ende der Dollarhegemonie". Das ist jedem, der sich für diese Zusammenhänge interessiert, zu empfehlen, dass diese Rede mal im Originaltext zu lesen. Die gibt es ja auch in deutscher Übersetzung seit langem. Und da entwickelt der Ron Paul folgenden Gedanken. Er sagt, früher hat es Imperien gegeben, also etwa das römische Imperium, die sind mit offener Gewalt über andere Länder und andere Völker hergefallen, haben die Bevölkerung versklavt, haben die Ressourcen geplündert und haben dieses System, solange es nur irgendwie ging, aufrechterhalten und dadurch eben Reichtum anhäufen können im Römischen Reich oder im Zentrum, in der Metropole des Römischen Reiches, wo es ja nun auch nicht allen zugute kam, sondern der herrschenden Klasse. Nur diese Art von Unterwerfung anderer und von Vasallen, zu denen die anderen Völker gemacht wurden, wäre nicht von Bestand gewesen, sondern es hätten sich Tendenzen entwickelt, die das dann schließlich immer mehr in den Verfall haben geraten lassen, dieses römische Imperium. Dann kommt er auf die Rolle der USA im 20. Jahrhundert und sagt ganz unverblümt, es haben sich zwar die Formen der Unterwerfung und der Ausplünderung und sozusagen des Vasallentums und der Herrschaft und Hegemonie, in dem Falle also dann der USA, verändert. Es sind über weite Phasen Strukturen gewesen, ja, das könnte man strukturelle Gewalt nennen, also nicht so offen zutage liegende, offene Gewalt. Das ist mehr sozusagen in der Hinterhand, wenn die strukturelle Gewalt nicht mehr die Ergebnisse bringt, die dort erwartet werden, dann greift schon mal auch die offene, auch die militärische Gewalt mit ein. Und in dieser Konstruktion einer Hegemonialmacht hätte die Rolle des US-amerikanischen Dollars eine ganz wesentliche Rolle gespielt und würde das bis heute tun. Also das heute war dann hier 2006, aber ich würde gleich hinzufügen, das geht bis heute. Und interessant genug ist auch, dass einige der Oberstrategen der amerikanischen Politik und Geopolitik unverblümt und dankenswerterweise wirklich in aller Offenheit das auch so benannt haben. Auch da will ich einen kurzen Hinweis geben. Das ist ein Sicherheitsberater unter Präsident Carter gewesen, Zbigniew Brzezinski. Der Name ist so kompliziert zu schreiben. Ich sag's mal, B-R-Z-E. B-R-Z-E und dann Z-Inski. Alles mit I. Der Vorname ist Zbigniew Brzezinski, so spricht er sich wohl aus. Und auch wenn der später nicht mehr in offiziellen Funktionen auftauchte, hat er mit seinen Veröffentlichungen und seinem Wirken sozusagen hinter den Kulissen enormen Einfluss gehabt. Und dieses Denken hat bis heute Einfluss auf die US-amerikanische Politik und Strategie und Geostrategie.
Er ist, glaube ich, ja auch ein Berater von Obama.
Der tauchte wieder auf, ja, den hat Obama nochmal sozusagen sich herangezogen im Wahlkampf. Kann sein, dass er sogar jetzt im Beraterteam wieder drin ist.
Ich glaube, irgendwo hat er eine Funktion. Also es ist auch die Brzezinski-Doktrin und so weiter, das ist ja ein geflügeltes Wort. Ne?
Ja. Ja, und ich habe hier nur mal eine Seite mir rausgenommen aus deinem Buch, also das eines deiner Bücher heißt im Englischen ganz unverblümt The Grand Chessboard, das große Schachbrett. So geht der also ran, wie Schachfiguren, ja, strategisch hier und taktisch da oft über das Schachbrett zu bewegen. So werden ganze Länder und Völker von ihm betrachtet wie Schachfiguren in einem großen Schachbrett. Da ist auch eine Arroganz der Macht drin, auch ein eiskaltes Machtkalkül. Und so schreibt er hier zum Beispiel in der deutschen Übersetzung, die heißt ein bisschen harmloser, die einzige Weltmacht. Da ahnt man gar nicht, was da zwischen den zwei Buchdeckeln alles ist. Schreibt er hier auf Seite 65, bedient man sich einer Terminologie, die an das brutalere Zeitalter der alten Weltreiche gemahnt, so lauten die drei großen Imperative imperialer Geostrategie. Also das ist dann auch das, was er den USA und der US-Politik anempfiehlt. Absprachen zwischen den Vasallen zu verhindern, und ihre Abhängigkeit in Fragen der Sicherheit zu bewahren, die tributpflichtigen Staaten fügsam zu halten und zu schützen und dafür zu sorgen, dass die Anführungsstriche barbaren Anführungsstriche Völker sich nicht zusammenschließen. Das ist das Motto, also nach Brzezinski, der US-amerikanischen Politik und seine Empfehlung. Und wie gesagt, das ist nicht irgendein Schreiberling, sondern das ist einer, der ganz großen Einfluss in den letzten Jahrzehnten auf die amerikanische Geostrategie gehabt hat und hat. Da läuft es einem schon kalt den Rücken runter. Also jedenfalls, wenn man mal mit einer anderen Vorstellung die USA gesehen hat. Und ich selber war früher als Schüler noch ein glühender Bewunderer der USA. Alles, was aus Amerika kam, das war toll und so. Und bei mir bröckelte das erstmals, und da können wir vielleicht gleich mal näher drauf eingehen, im Zusammenhang mit diesem Bretton Woods-System, dem westlichen Weltwährungssystem nach dem Zweiten Weltkrieg und der dann sich zuspitzenden Dollarkrise, damals Ende der 60er Jahre. Aber bis dahin, wie gesagt, war ich ein glühender Bewunderer. Ich habe auch das, was die USA immer wieder gepredigt haben, Demokratie, Menschenrechte, Freiheit und Pluralismus und Pressefreiheit und was es da noch alles gibt und Gewaltenteilung. Das habe ich alles ernst genommen und ich dachte auch, die USA und die amerikanische Politik würden das ernst nehmen. Aber das hat ja dann nach und nach immer mehr Anlässe gegeben, für mich auch daran zu zweifeln. Ja, und mittlerweile ist ein weitgehend völlig anderes Bild über die US-amerikanische Politik entstanden. Was mir wichtig ist, ist zu betonen, das richtet sich nicht gegen die amerikanische Bevölkerung. Die ahnen gar nicht, was mit ihnen da angestellt wird. Aber eben gegen die, sagen wir mal, die in den USA an den entscheidenden Hebeln der Macht sitzen. Und das sind eben zum erheblichen Teil nicht nur die, die man dann vor den Kulissen sieht und die dann scheinbar demokratisch legitimiert sind, sondern es sind eben auch eine ganze Reihe hinter den Kulissen. Und einen ganz wesentlichen Anteil daran hat dann wirklich auch die Macht und der Einfluss des Finanzsystems.
Ja, wir haben jetzt circa noch eine halbe Stunde. Vielleicht wäre es jetzt wirklich mal Zeit, auf Bretton Woods zu sprechen zu kommen, weil das ja ein ganz wichtiger Meilenstein, soweit ich das verstanden habe, war, der zum Nachkriegssystem, Wirtschaftssystem dann quasi geführt hat oder das eigentlich strukturiert hat.
Ja, also Bretton Woods ist ja der Name eines Konferenzortes in den USA und da fand eine internationale Währungskonferenz statt, noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges, also 1944, übrigens auch mein Geburtsjahr. Und dort sollten die Weichen gestellt werden für eine Nachkriegs-Weltwährungsordnung, wobei da schon wohl absehbar war, dass sich die Welt wohl in Ost und West teilen würde. Also es war dann vor allen Dingen ein Konzept entwickelt worden für die westliche Weltwährungsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da ist ja nun wichtig zu berücksichtigen, dass die USA im 20. Jahrhundert die vorherige Großmacht Großbritannien politisch, ökonomisch, militärisch überholt hatten und wirtschaftlich auch. Und diese Vormachtstellung, die sie also dann auch im Zweiten Weltkrieg mehr und mehr errungen haben, haben sie, so würde ich das interpretieren, genutzt sozusagen, insoweit die Gunst der Stunde aus ihrer Sicht, genutzt, um Pflöcke einzurammen, um Strukturen zu schaffen, um Spielregeln zu schaffen, wo durch die bloße Einhaltung dieser Spielregeln genau das zustande kam, was vorhin schon erwähnt wurde, also andere Länder in die Rolle von Vasallen zu bringen und in der Rolle von Vasallen zu halten und bloß darauf zu achten, dass sie nicht zu groß und zu mächtig oder gar unabhängig werden. Wesentliche Rolle hat dabei gespielt, dass der Dollar, der ja ein nationales Zahlungsmittel zunächst mal war für die Vereinigten Staaten, dass der zusätzlich in eine andere Funktion gebracht wurde, nämlich internationales Zahlungsmittel zu sein. Das sind zwei verschiedene Funktionen. Nun, das muss nicht unbedingt in jedem Fall zu Problemen führen, wenn eine Konstruktion zwei verschiedene Funktionen wahrnehmen soll. Aber diese beiden Funktionen lassen sich auf Dauer nicht miteinander vereinbaren. Das heißt, es ist in die Wiege von Bretton Woods, von diesem Bretton Woods-System, wie es dann genannt wurde, ist dieser Widerspruch hineingelegt worden und es brauchte einige Jahrzehnte, bis er sich immer mehr entfaltete und immer mehr Konflikte hervortrieb, die schließlich einmünden mussten in die Dollarkrise Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Das waren damals große Erschütterungen, auf die ich nachher nochmal näher eingehen werde. Was hat das bedeutet, diese Doppelrolle, dieser, wenn man so will, Doppelcharakter des US-Dollars? Alle anderen nationalen Währungen wurden auf den gemeinsamen Nenner Dollar bezogen, also in ihren Wechselkursen. Nun, das wäre erstmal nur eine rein formale Sache. Darüber hinaus hatte der Dollar die Rolle einer internationalen Liquidität. Das ist ein bisschen schwer, jetzt ohne grafische Darstellung, mit denen ich ja arbeite, hier zu erklären. Aber vielleicht gelingt es ansatzweise. Wenn zwischen zwei Ländern außenwirtschaftliche Beziehungen sind, also Export-Import, bleiben wir mal dabei, und die sind ausgeglichen, dann ist es währungsmäßig kein Problem. Über die Exporte kommen Devisen also ausländische Währungen, rein. Und mit denen kann man in entsprechender Höhe importieren, also Güter aus dem Ausland, Güter und Dienstleistungen aus dem Ausland bezahlen. Ein Problem wird es, wenn solche Handelsbilanzen oder allgemein gesagt Zahlungsbilanzen, wenn die unausgeglichen sind. Wie soll man das finanzieren? Und das ist ähnlich wie in der Entwicklung des Tausches. Da gab es ja früher mal den sogenannten Naturaltausch. Also meinetwegen, der Tischler hat einen Tisch angeboten und gegen Kohlköpfe vom Bauern getauscht. Wie ist das, wenn das nicht ausgeglichen ist, diese Beziehung? Da hat sich in dem Zusammenhang so etwas wie ein Tauschmittel entwickelt. Also das waren dann erst meinetwegen Gold und später dann Papiergeld und so. Also verkauft der Tischler den Tisch gegen so und so viel Geld, und für dieses Geld kann er jetzt aber bei Dritten und Vierten und Fünften kaufen. Und diese Eigenschaft ist wichtig, weil sie das Volumen der Tauschvorgänge erhöhen kann. Ohne ein solches Tauschmittel wären die Austauschbeziehungen reduziert auf den jeweils kleinsten gemeinsamen Nenner und könnten sich und hätten sich nie so entfalten können, wie sie es tatsächlich dann in einer Geldwirtschaft getan haben. Das Ganze übertragen auf die Weltwirtschaft heißt, es braucht ein international allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, internationale Liquidität. Und das ermöglicht dann auch unausgeglichene Zahlungsbilanzen zwischen einzelnen Ländern, also bilateral, wie man das nennt. Wenn dann die Überschüsse, die man mit dem einen Land hat, sozusagen die Defizite gegenüber einem anderen Land ausgleichen können. Also die Funktion einer internationalen Liquidität ist wichtig, wenn jedenfalls der Welthandel entfaltet werden soll. Und es war ja in der Nachkriegszeit schon etwas, was man allgemein als wünschenswert betrachtet hat, weil da in vielen Teilen der Welt durch Kriegseinwirkungen ja die Produktion mehr oder weniger am Boden lag. Und der Handel natürlich dann entsprechend auch. Internationale Liquidität ist wichtig. Die Frage ist nur, wie. Und das Bretton Woods-System hat eine nationale Währung gleichzeitig in diese Funktion gebracht, internationales Zahlungsmittel zu sein. Und dadurch war diese Währung natürlich, dieser US-Dollar, auch für die letztere Funktion weltweit oder in der westlichen Welt gefragt. Er ist viel mehr gefragt worden, als es erforderlich gewesen wäre, um in den amerikanischen Wirtschaftskreislauf Produktion und Einkommen sozusagen aufeinander abzustimmen und den Geldkreislauf zu füllen. Also kam sogar der Ruf von anderen Ländern, bitte, bitte, USA und dann natürlich die geldschöpfende Instanz, Fed, plus, was ich jetzt noch nicht behandelt habe, auch das private Bankensystem mit seiner Giralgeldschöpfung, bitte stellt hier internationale Liquidität zur Verfügung. Und dann haben die USA mehr und mehr Dollars gedruckt oder geschaffen, aus dem Nichts, wie gesagt, geschaffen, die längst über das Volumen hinausschwappten, was für die USA, für den Geldkreislauf erforderlich gewesen wäre, was in die Welt rüberschwappte, zum Beispiel nach Deutschland. Und dann entwickelten sich zwischen Deutschland und den USA lange Zeit, also in den 60er Jahren auf jeden Fall, Zahlungsbilanzungleichgewichte. Deutschland exportierte mehr, als umgekehrt importierte, bekam darüber amerikanische Dollar, und eigentlich hätte jetzt dieser im Übermaß geschöpfte Dollar im Wechselkurs absinken müssen, aber genau das war von Anfang an nicht vorgesehen, weil das Bretton Woods-System ein System festgesetzter Wechselkurse war. Und mit Beitritt der Bundesrepublik und der D-Mark dann zu dem System war es eben auch ein festgelegter Wechselkurs, damals von 4 D-Mark für einen Dollar. So, wenn jetzt die USA ihren Geldhahn aufgedreht haben, eigentlich hätte der Dollarkurs sinken müssen, sagen wir auf 2 D-Mark pro 1 Dollar. Durfte aber nicht. Und wenn der Preis künstlich hochgehalten wurde, also in dem Fall der Devisenkurs, dann gibt es Überschüsse. So und so viele wollen diesen Dollar, der so viel gar nicht mehr wert ist, nicht haben. Er muss also abgeschöpft werden. Und das ist ähnlich wie mit den Agrarüberschüssen vor einigen Jahrzehnten hier in der EG und EWG. Da wurden die Agrarpreise höher gesetzt als die Marktpreise. Und dann gab es Überschüsse und die musste da der Staat abschöpfen mit allen möglichen absurden Konsequenzen. Hier im Bretton Woods-System mussten die überschwappenden Dollar abgeschöpft werden zum überhöhten Dollarkurs. Und wo landeten diese Dollars? In der Reservekasse, zum Beispiel der Deutschen Bundesbank. Und Reserve heißt ja eigentlich Reserve für Zeiten, wo das mal umgekehrt läuft, aber das lief nie umgekehrt, es lief immer nur einseitig. Und also häufte die Deutsche Bundesbank immer mehr Reservedollar an. Und während der Dollar in den USA nicht mehr irgendwie an Gold gekoppelt war, durch Gold gedeckt war, ebenso wenig die D-Mark in Deutschland. Diese frühere Goldbindung war nach dem Zweiten Weltkrieg aufgehoben. Aber die Reservedollar bei der Deutschen Bundesbank, die waren in gewisser Weise noch an Gold gebunden. Nämlich eine Einlösegarantie im Bretton Woods-System. Die Reservedollar konnten zum festgelegten Gold-Dollar-Verhältnis bei den USA in Gold eingelöst werden. Na, das war doch was. Aber jetzt wird's spannend. Das ging 1967 los, dass Frankreich mal dieses entsprechende garantierte Recht einfordern wollte und eingefordert hat und hat seine Dollarreserven in Gold eingelöst und hat das Gold aus den USA auch abtransportiert, also mit Schiffen, ich glaube sogar mit Kriegsschiffen, ist das verladen worden und nach Frankreich transportiert worden. Und das war den USA überhaupt nicht recht. Es gibt auch Thesen, dass es einen Zusammenhang gab, dass man dem de Gaulle da sozusagen Unannehmlichkeiten bereitet hat. Denn es kam ja bald darauf die 68er-Bewegung in Paris, die dann auch Übergriff auf andere Länder, auch auf Deutschland. Aber in Paris war es wirklich kurz davor, dass de Gaulle und sein Regime gekippt worden wären. Also vielleicht war das eine gewisse Quittung für sein Aufmüpfen ja, und seine auflehnende Haltung gegenüber den USA.
Auch das erinnert an die Gegenwart, muss ich sagen.
Das erinnert auch an die Gegenwart, ja.
Frappierend.
Wie sich die Muster gleichen. Und de Gaulle war ja für Frankreich dann also aus der NATO ausgetreten, hat eine eigene Atomstreitmacht gemacht, also schon auch sowas wie eigene französische Großmachtfantasien, die er da umsetzen wollte. Aber jedenfalls hat er mächtig eins draufgekriegt und das, nachdem er diesen Schritt Goldeinlösung getan hatte. Nun haben die Amerikaner befürchtet, dass Deutschland danach ziehen könnte. Und in dem Zusammenhang ist höchst interessant, dass der damalige Bundesbankpräsident Carl Blessing, der übrigens auch schon Zentralbanker in Nazi-Zeiten gewesen war, dass er einen geheimen Brief geschickt hat an die FED, an die Verantwortlichen, in denen er zugesagt hat, dass Deutschland sich nicht so daneben benehmen würde. Also das ist jetzt natürlich mit meinen Worten. Aber wenn man da mal ins Internet geht, also Suchmaschine, Blessing-Brief, da ist das alles dokumentiert. Dieser Blessing-Brief, das war, wenn ich mich recht erinnere, 1967, jawohl, also gerade in der Zeit, wo Frankreich aus der Reihe tanzte, und die, man kann schon sagen, unterwürfige und vasallenartige Versicherung von Blessing, Deutschland wird nicht auf der Einlösung der Reserve-Dollar in Gold bestehen. Deutschland wird das unterlassen, also die Bundesrepublik, damals die westliche. Das war natürlich schon mal beruhigend. Es ist umstritten, ob damit auch gemeint war, dass eventuelle Goldreserven, also deutsche Goldreserven, die in den USA aus irgendwelchen Gründen lagern, dass die auch nicht zurückgeholt werden, dass man da auch nicht drauf besteht. Das ist ein Thema, was erst später, jetzt gerade auch in den letzten Jahren, wieder aufgegriffen wurde. Aber dieser Blessing-Brief, das ist eine Unterwerfungserklärung, das ist eine Abgabe währungspolitischer Souveränität. Wenn sie denn jemals bestanden haben sollte, ist sie mit dieser Erklärung aufgegeben worden. Und es hat übrigens einen Vorläufer gegeben, dieser Art von Unterwerfung, oder man kann es natürlich auch Bündnistreue nennen. Das war die Versicherung von Helmut Schmidt ein paar Jahre vorher, 1975, dass Deutschland überhaupt nicht irgendwelche Aktionen und Handelsgeschäfte mit Gold betreiben wird, die von dem offiziell festgelegten Goldpreis abweichen. Auch das ist eine Geschichte für sich. Das hat jetzt gerade vor kurzem der investigative Finanzjournalist Lars Schall aufgedeckt und nachgehakt. Nämlich diese, es war auch eine Art Unterwerfungserklärung gegenüber dem damaligen Chef der FED, Arthur Burns. Also, dass Deutschland, ich sage es mal ganz grob angedeutet, in Bezug auf Goldpolitik sich völlige Zurückhaltung auferlegt. Und Lars Schall hat bei Helmut Schmidt jetzt vor ein paar Monaten nachgefragt, was er dazu sagt. Und da konnte Helmut Schmidt sich daran nicht erinnern. Das findet man also auch im Internet. Lars Schall, woran sich Helmut Schmidt nicht erinnern kann. Ist alles im Einzelnen dokumentiert. Höchst interessant, das sind alles so Puzzlestückchen, die das, was der Zbigniew Brzezinski so unverhohlen da verkündet und gefordert hat, nämlich eben auch die west- und mitteleuropäischen Staaten in dem Status von Vasallen zu halten oder sie erstmal dahin zu bringen und dann darin zu halten, dass das auf währungspolitischem Gebiet hier tatsächlich funktioniert hat. Interessant ist, dass das alles Geheimverträge und geheime Absprachen waren. Und was den Blessing-Brief anlangt, der ist erst ziemlich spät, kurz vor dessen Tod, öffentlich geworden. Und da hat der Karl Blessing, ein Interview damals gegeben mit dem Spiegel. Auch das findet sich im Internet. Und hat bekannt, dass diese Unterwerfung oder dieser Brief jedenfalls, dass das der größte währungspolitische Fehler gewesen wäre in seiner Laufbahn. Die USA von Helmut Schmidt hat man derartiges noch nicht gehört und wird man wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Und es ist eben bis heute dann unklar, ja, was ist denn nun eigentlich mit dem Gold geschehen? Gold übrigens, was die USA ja auch im Gefolge des Ersten Weltkrieges schon und dann auch nochmal des Zweiten in Unmengen angesammelt hatten, nämlich damals noch als Geld, wie ich schon kurz erwähnte, noch mindestens zum Teil auf Gold bezogen und durch Gold gedeckt war, brachten die amerikanischen Rüstungslieferungen an die anderen kriegsteilnehmenden Länder und die Nahrungsmittel, Lieferungen, zum Beispiel nach Europa, brachten im Gegenzug eine ganze Menge an Goldzuflüssen in den USA und die mussten dann 1933 ein riesen Lager bauen, also einen Hochsicherheitstrakt, wo sie diese Goldreserven so sicher wie es nur eben ging lagern konnten. Und das ist dieses berühmte Fort Knox, also geschrieben K-N-O-X, Fort Knox, der sicherste Bunker der Welt so ungefähr.
1973 hat ja die USA dann, glaube ich, auch diese Möglichkeit den Zentralbanken dann genommen, dass sie nämlich ihre Dollarreserven in Gold einwechseln können. Und dann kam ja der Deal mit Saudi-Arabien und so wieder die Nachfragesteigerung des Dollars.
Ja.
Wir haben jetzt nur mehr so 10 Minuten. Das heißt,
okay, dann will ich mal versuchen, das noch...
Den Bogen da irgendwie noch hinkriegen. Ja.
Das ging schon 1971 los. Und das ist wirklich ein markantes Ereignis gewesen. Als nämlich... immer offensichtlicher wurde, dass die USA ihre Versprechungen überhaupt nicht einlösen konnten, was das Gold, die Goldeinlösegarantie anlangte. Und wenn jetzt hier in größerer Zahl Länder darauf bestanden hätten, wäre offensichtlich gewesen, dass sie international zahlungsunfähig sind. Also hat Präsident Nixon damals 1961 in einer Fernsehansprache erklärt, nichts gibt's. Ich sage immer, deswegen hieß der wohl Nixon. Also er hat von einem Tag auf den anderen die Goldeinlösegarantie des US-amerikanischen Dollar hat er aufgekündigt. Und damit war dieses Privileg weg. Und es dauerte noch 2 Jahre, bis das System fester Wechselkurse dann ganz zusammenbrach. Das war 1973. Interessant genug, dass in dem Jahr 1973 die erste Ölkrise kam und die Gründung der OPEC, beziehungsweise dieses Kartells, was den Ölpreis eben drastisch in die Höhe getrieben hat. Und wo daraufhin und im Zusammenhang damit vereinbart wurde, alle Öllieferungen müssen weltweit in Dollar abgerechnet werden, fakturiert werden, also die Rechnungen werden auf Dollar ausgestellt und in Dollar bezahlt werden. Das ist der sogenannte Petrodollar gewesen. Es gab dann nochmal 1979 eine zweite dramatische Ölpreiserhöhung. Und je höher der Ölpreis, umso mehr Dollars waren natürlich erforderlich, also um die gleiche Menge von Öl zu importieren, meinetwegen nach Deutschland oder in andere Länder. Umso mehr Dollars mussten nachgefragt werden. Der Petrodollar ist also eine neue Konstruktion gewesen, um an den internationalen Devisenmärkten, wo der Dollarkurs ja zwischenzeitlich abgerutscht war auf unter die Hälfte, diesen Kurs wieder ansteigen zu lassen. Und das läuft bis heute, der Petrodollar, und bringt ja mit sich, dass der Dollar eigentlich überhöht ist, gemessen an seiner Kaufkraft im Inneren der USA. Und was heißt das? Wenn er überhöht ist, dann können die Amerikaner mit diesem überbewerteten Dollar weltweit, ich sage es mal ganz grob, zum halben Preis einkaufen. Oder wenn sie dieses Geld investieren, zur doppelten Rendite investieren. Das ist eine neue Variante gewesen von Herrschaftssicherung, von Plünderung des Restes der Welt. Und zum Beispiel China hat sich ja lange Zeit voll darauf eingelassen. Die waren wieder interessiert, ihre Waren zu exportieren und sei es denn auch mit Riesenexportüberschüssen, zum Beispiel in die USA. Und bezahlt wurde das mit Dollar, die völlig überbewertet waren. Dann haben die Chinesen diese überbewerteten Dollars mindestens nochmal in zum Beispiel amerikanische Staatsanleihen umgewandelt und wurden dann zum Gläubiger des amerikanischen Staates. Immer natürlich in der Annahme, dass wenigstens diese Staatsanleihen eine sichere Geldanlage wären. Aber mittlerweile wird immer deutlicher, die USA sind in einem ungleich viel höheren Maße verschuldet. Auch der amerikanische Staat, also Staatsverschuldung, die ist derzeit, also für 2003 war die auf 108% des Bruttoinlandsproduktes. Zum Vergleich die Bundesrepublik 78, so und so viel Prozent. Also die USA deutlich höher in der Staatsverschuldung. Wir haben ja erlebt hier vor ein paar Monaten und das auch schon zum wiederholten Male, dass auf einmal es in Frage stand, ob die USA zahlungsunfähig werden.
Und das kann auch wieder passieren im Februar.
Na klar, kann das wieder passieren. Da hat man jetzt diese Schuldenobergrenze, also das wäre sowas wie bei uns die Schuldenbremse. Nur die ist schon, ich glaube, 30 Mal nach oben wieder verschoben worden in den USA. Und das geht natürlich nicht beliebig so weiter. Das treibt ja immer mehr in Inflation, auch wenn die in der Realwirtschaft noch nicht so in Erscheinung tritt. Aber als Börseninflation haben wir sie ja längst, was ich zu Anfang schon gesagt habe, hier mit Börsenfieber. Das heißt, es ist also ein ganz angespanntes System und die Chinesen haben längst erkannt, dass sie sich nicht mehr verlassen können auf die Zahlungsfähigkeit des US-amerikanischen Staates, also was die Staatsanleihen anlangt, und steigen, wenn auch langsam, aber doch ganz deutlich, immer mehr um in Gold und in andere Anlagen und versuchen wohl auch daran zu arbeiten, dass diese Hegemonie des US-amerikanischen Dollar, dass die überwunden wird. Das heißt, es gibt ein paar Anzeichen dafür. Also das ist ja Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.
BRICS.
Das ist diese BRICS, ja, also überall die Anfangsbuchstaben. Zusammengefasst BRICS, das ist ein neuer, weltumspannender Wirtschaftsblock. Der wird auch zu mehr und mehr währungspolitischer Kooperation kommen. Da werden mehr und mehr dann auch aus dem Petrodollar aussteigen. Als solch großer Block erscheint das eher möglich und denkbar, als wenn es einzelne kleine Länder tun. Weil die einzelnen kleinen Länder, die das getan haben, aus dem Petrodollar aussteigen, das ging los mit Saddam Hussein im Irak, der ist ja übelst abgestraft worden. Und nicht nur er, sondern das war der Beginn des Irakkrieges. Und vorher war der ja aufgebaut worden als großer Verbündeter der USA gegen das Iran unter Khomeini. Und es griff dann über auf Libyen. Libyen hat sich währungspolitisch abgekoppelt vom Petrodollar, war dabei, eine eigene goldbasierte Währung zu schaffen. Hatte auch gar keinen Bedarf an diesen Dollar als Kredit, weil es selber die Verschuldung überwunden hatte, die Staatsverschuldung und Auslandsverschuldung und so weiter und so fort. Libyen war ja auch, und Gaddafi war ja hofiert worden auf der internationalen Bühne. Und dann auf einmal war er der Inbegriff des Teufels, als er Anstalten machte, aus dem Petrodollar auszusteigen. Der Iran hat eine iranische Ölbörse eingerichtet gehabt vor einigen Jahren. Und von da an ging es los, dass auf einmal er immer mehr ins Visier auch der USA rückte und dieses Thema hier in den Vordergrund gestellt wurde, also die Gefahr von Atomwaffen und so weiter. Also dieses währungspolitische wirkt hinein bis in die sich ganz dramatisch zuspitzenden globalen Konflikte.
Ja, es sind eigentlich die von Ihnen vorher erwähnten, unter Anführungszeichen, Barbaren,
ja,
die sich da verbünden in Form der BRICS-Staaten.
Ja.
Jemand hat jetzt auch noch die Frage gestellt, ja, wie lange gibt es denn den Dollar noch? Ich glaube, darauf werden wir heute keine Antwort geben können und Sie werden das wahrscheinlich auch gar nicht wollen, weil das ist dermaßen komplex. Das Problem ist, wir haben die Zeit verbraucht, also that's it. Vielleicht noch einen Abschlusssatz und dann müssen wir leider aussteigen, weil hier dann die eine Live-Übertragung wieder losgeht auf Radio Helsinki. Vielleicht noch einen Schlusssatz
zum Abschluss,
von Ihrer Seite.
Ich meine, das sind ja alles ziemlich bedrückende und beklemmende Dinge, die ich hier aufgezeigt habe. Aber ich denke, wenn man sie im Zusammenhang versteht, ist es immer noch besser, als wenn man dem Geschehen so hilflos und ja irgendwie wie blind nur ausgeliefert ist. Aber neben diesen Tendenzen gibt es ja auch eine Fülle von anderen, ich will mal sagen, von aufbauenden Tendenzen, von alternativen Wegen, auch auf dem Gebiet von Währung, alternative Währungssysteme auf verschiedensten Ebenen, sei es Regionalwährungen, sei es auch, was nationale Währungen oder umfassendere Währungsräume anlangt. Diese Idee einer Monetative, also Geldschöpfung gehört in öffentliche Hand und kann sogar zinsfrei erfolgen gegenüber dem Staat und sogar tilgungsfrei und den Staat aus der Staatsverschuldung allmählich rausführen und ihn wieder handlungsfähig machen. Also dieses Konzept www.monetative.de. Dann gibt es ja individuelle Aussteiger sozusagen, die sagen, ich probiere es mal weitgehend ohne Geld auszukommen. Was
auch
mache ich denn da für Erfahrungen?
Ja, Kryptowährungen wären vielleicht auch ein neues Ding, das jetzt gerade in den letzten 2 Jahren über den Globus geschwappt ist, wo ich vielleicht auch einmal was machen möchte. Leider, wir sind jetzt aber wirklich am Ende. Zu den Alternativen gibt es eine eigene Sendung, die ist auch jetzt von diesem Ankündigertext aus verlinkt.
Ja.
Wo wir das also schon mal sehr ausführlich besprochen haben, damals auch ohne Zeitlimit. Heute eben leider muss ich relativ hart aussteigen. Herr Senf, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses heutige Gespräch. Ich glaube, wir haben doch einen wesentlichen Teil dieser ganzen Geschichte behandeln können und vielleicht können wir das Thema in Zukunft heuer, vielleicht wenn es mal passt, wieder aufgreifen, denn diese krisenhaften Verwerfungen werden Sie ja sicher wieder zuspitzen und damit wieder neuen Stoff liefern, obwohl das ja, es wäre schön eigentlich über nettere Dinge zu reden, aber das ist doch ein sehr wichtiges und zentrales Thema. Ich danke Ihnen jedenfalls und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja, das wünsche ich auch und ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Okay, danke und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja.
Ja, das war die 310. Ausgabe von Crop FM. Das nächste Mal Crop FM hören wir am... jetzt haben wir das vergessen aufzuschreiben. Also in 2 Wochen genau von jetzt. Das heißt, nachdem wir heute den 24. haben, irgendwann um den 7. herum. Ich glaube, der 7. war es. Ja, 7. Februar, glaube ich, ist die nächste Ausgabe, genau in 2 Wochen. Wieder am Freitag, wie immer um 19 Uhr. Mein Gast wird sein Andreas Anton zum Thema Konspiration, die Soziologie des Verschwörungsdenkens. Wird sicher sehr spannend werden. Und ich verabschiede mich mit einem weiteren Track aus Nothing to See hier mit dem Namen Pleasing. Und wie gesagt, die gesamte CD gibt es rechts oben auf der Startseite zum Hören. Kann man sich die ganze CD in sehr guter Qualität anhören. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. One silver dollar makes me swallow. Makes me weak, I can't speak, therefore I say along the road.